Copa Pelé Folge 3, heute mit dem Bomber und der Alpencobra.
Geil, Alter. Ja, ich freue mich
auch. Gut, leg mal los. Bitte zeig nicht auf. Zeig nicht auf, es wird nicht besser.
Ich bin dort gesessen wie ein kleines Baby und habe zugehört und geschaut. Das war Wahnsinn eigentlich. Mhm. Dann habe ich dürfen spielen auch. Und der Ogerl ist zu mir gesagt, spiel einfach was kannst, scheiß drauf.
Da hab ich da ein Tor gemacht.
Nein, im zweiten Spiel
hast du ein Tor gemacht. Du, irgendwann werden wir es ja wissen.
Ich habe ja immer wieder so meinen Spitznamen gehabt, Sandpfote oder so hat man genannt. Er kommt auf leisen Sohlen und so, du siehst ihn nicht, auf einmal ist er da.
Wurscht, ist ja egal, Hauptsache er ist drin.
Der Toni war ein Traum für mich, der hat den Spitznamen Bomber erfunden eigentlich. Aha. Also jedes Mal, wenn ich komme, erst Bomber, hast du wieder eine Bomber. Jetzt, wenn du, und dann ruft man jetzt, wenn man einen Auge aufs erst Bomber. Wie geht's?
Gut, die Frisur ist aber auch legendär. Der Bomber und die Alpenkobra zu Gast bei Copa Pelé, Legenden mit Schmäh, euer Podcast und Videocast, alle zwei Wochen neu auf Join und jetzt auch auf allen gängigen Podcast-Formaten zu finden. Also lasst uns gern auch dort ein Abo da, einfach mal folgen und reinhören. Wir freuen uns sehr drüber. Und ja, die Gäste habe ich schon vorgestellt. Jeder weiß Bescheid, wenn der Bomber da ist, wenn die Alpenkobra da ist. Mario Haas und Edi Glieder. Hallo.
Hallo.
Danke für die Einladung.
Sehr gern. Freue mich wahnsinnig drauf. Ich glaube, wir haben wahnsinnig viel zu besprechen. Zum einen mal zwei Grazer, zwei Steirer sind da. Die Liebe für die Steiermark werden wir besprechen, aber auch die Rivalität, ein Schwarzer, ein Roter. Und natürlich eure Karrieren, die wollen wir heute hochleben lassen, denn da war ja viel dabei, auch Auslandsaufenthalt bei beiden. Lasst uns einmal starten mit der Copa Pelé, weil die ist ja der Grund, warum ihr hier sitzt. Ein Länderspiel braucht man dafür, dass man in diese Kabine rein darf. Seid schon in Form, weil wird ja schon gekickt.
Es wird ja schon gekickt. Ich bin sowieso sehr immer gut in Form, weil bei den Burschen, wo ich trainiere, bei
U16 Sturm Graz,
muss ich sowieso immer bereit sein, weil da kann es sein, dass ich mal einspringen muss. Und ich nütze es immer gleich zum Training für die Copa Pelé, dass ich auch fit bin, weil da bin ich auch einer der Jüngsten, da muss ich immer Gas geben.
Aha, da jagen sie dich noch?
Weil's ja, sicher, da muss ich Gas geben. Und wenn ich kein Tor mache, dann kommt gleich der Kapitän und sagt gleich, was ist los mit dir? Hauen endlich rein, weil wir wollen eine Ruhe haben, wir wollen das schon hinter uns bringen.
Und der Stürmer-Partner ist ja auch fit, ich meine, immerhin ist der Weltmeister.
Ja, eigentlich schon.
Der ist immer fit.
Der macht ja 100% fit, aber für das, weißt du,
das reicht.
Für Fußballpark, weißt du, Golf und das ist nicht schlecht, der macht das nicht so schlecht.
Technik hat immer gehabt. Wir müssen kurz aufklären, du bist, wir wollen nachher noch genauer darauf eingehen. Du bist Weltmeister im Fußballgolf.
Ja, ich habe das Glück gehabt, da in ein Freizeitangebot reinzurutschen in Salzburg, mit einem Freund mitgegangen und habe das wahrgenommen. Am Anfang chancenlos gewesen und dann nach ein paar Monaten mich da rangekämpft und siehe da, man kann im Alter noch etwas gewinnen. Auch wenn man nicht mehr so fit ist, weil ich könnte nicht mehr wieder Hase laufen und ich bin eher der Lauerer dann, wenn es ist.
Das war früher so.
Sehr gut. Das werden wir auch alles sehen, denn am 25. Juli findet ja Copa 11 statt. Also in der Gruben, in der legendären Gruben in Graz wird gespielt. Copa 11, was dürfen wir uns darunter vorstellen?
Ja, da sind die ganzen Teamspieler, die Älteren sind mal wieder da in Graz, also wirklich von Toni Pfeffer, Mario Haas, Edi Glieder, Ivo, Herzog, also alles, was Rang und Namen hat von den alten Teamspielern, wird da sein. Du kannst dort dich selbst einwählen, ab Ü40, glaube ich, kannst einkaufen. Mhm.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich bin 41, ich möchte gegen dich und gegen dich spielen,
ja, dann, kannst du
dann
mit.
Kann ich mir da Ticket kaufen.
Ein Ticket kaufen, musst du eine Position angeben. Dann ist so, dass der Rheinmeier, der Schoko Schachner und ich die Mannschaft betreut und auch trainiert vorher.
Auch legendär.
Also ich schaue da nicht, wer hinmache.
Wer ist da der härteste von den drei? Der Schoko wahrscheinlich.
Nein, ich glaube, der Schoko ist der leibendste. und ja, das wird ganz, glaube ich, ganz lustig mit den Burschen und ich habe ein paar Freunde schon, die was dabei sind, also die freuen sich richtig drauf und es wird sicher ein Spektakel.
Du bei der Copa 11 dann auch mit an Bord, wenn in Graz gespielt wird, muss man, oder?
Der Toni ist ein bisschen schlecht zu sprechen auf mich. Er sagt, mein Fitness ist nicht ganz dem Level der Copa Pelé entsprechend. Der überlegt sich das noch mit der Einberufung. Ich bin gespannt. Ich drücke mir selber die Daumen. Vielleicht,
ob du von der Bank kommst oder nicht.
Nein, werde ich einberufen. Ich muss einmal den Kader schaffen. Ich muss jetzt wieder mal laufen gehen, glaube ich, und mit Toni ein Telefonat führen.
Sehr gut. Also alle Infos zu Copa 11 gibt es natürlich auf copapelé.at auf der Website. Da gibt es dann alle Infos und kann man sich auch das Ticket dann kaufen. Lasst uns zur Eintrittskarte zur Copa kommen. Und das ist ja ein Länderspiel. Und ich möchte, Edi, mit dir beginnen. Dein erstes Länderspiel. Hast du gute Erinnerungen dran? Es war ja immerhin ein Sieg.
Ja, war ein Sieg. War sehr, sehr positiv. Wenn ich mich richtig erinnere, war San Marino.
Stimmt, Tappelstadion. Ja. Wenn ich richtig...
Nein, das war auswärts.
Nein, Zypern war
Zypern.
Zypern war das erste Spiel.
Zypern aus. Jetzt haben wir 4-0. 4-0, wo ich dann... 3-0? Oder 3-0.
Ja.
Da habe ich, da ein Tor gemacht.
Nein, im zweiten Spiel
hast du ein Tor gemacht. Du, irgendwann werden wir es ja wissen.
Es gibt eine gute Geschichte dazu. Erstes Spiel, nur dass wir ganz klar sind. 10.10. auswärts in Zypern, 3-0. Zweimal Czerny, einmal Reinmeier. Einwechslung von dir. Im zweiten Spiel San Marino.
Das war, glaube ich, hintereinander.
Genau. Doppelländerspiel.
Doppelländerspiel.
Zweites Spiel. Edi Glieder wird eingewechselt für?
Mario Haas.
Mario Haas.
Boah.
Und trifft sofort im zweiten Länderspiel. Erstes Länderspiel da.
Die Cobra.
Das kann ich mir erinnern. Und für mich war das immer erste Länderspiel gespielt und sofort ein Tor gemacht. So denken Stürmer. Die vergessen das Negative, schieben sie weg. Das erste Spiel war nichts. Und das ist schon weg. Aber das war dann quasi mein erstes, war dann San Marino. Und dann
ist man da dankbar, wenn der nach 60 Minuten nicht mehr kann, dass man dann kommt? Und
ja, ich habe natürlich mich gefreut, dass ich spielen darf. Mhm. Komischer war, der Schneckerl war nicht sehr begeistert. Der ist einmal angerannt mit einem Gesicht in der Kabine. Obwohl wir 4-0, glaube ich, gewonnen haben. Aber der war nicht sehr glücklich und ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind, dass ich mein erstes Länderspiel da gemacht habe. Aber der wollte halt höher gewinnen und hat die Vorstellung der Mannschaft im Gesamten dann, glaube ich, nicht so gut gefallen.
Ist das schon für einen Spieler, und ihr habt ja beide davor auch schon viel erlebt, was wirklich Besonderes, wenn man das erste Mal die Hymne hört, das erste Mal für Österreich dann auch trifft, als Stürmer wahrscheinlich sowieso dann noch das bessere Gefühl?
Für mich, wir dürfen einmal mitspielen beim Nationalteam als junger Spieler, weil ich beim Betzl, wo ich in der U21 und habe müssen bei der Kampfmannschaft eigentlich beim Nationalteam aushelfen. Mhm. Und da bin ich einberufen eigentlich worden, haben gesagt, du musst mitspielen. Da haben sie auch so ein Testspiel, ein kleines gehabt, aber nicht gegen eine internationale Mannschaft, sondern so eine kleine Mannschaft, einfach nur so ein Testspiel. Das haben sie ausgemacht, das darf sich keiner verletzen halt. Da habe ich mitgespielt. Ja, es war für mich aufregend ohne Ende. Ich habe dürfen mit Wohlfahrt, Herzog, mit denen alle zusammen in einer Kabine eigentlich stehen, ja, zuhören. Ich bin dort gesessen wie ein kleines Baby und habe zugehört und geschaut. Das war Wahnsinn eigentlich. Mhm. Dann habe ich dürfen spielen auch. Und der Ogerl ist zu mir gesagt, spiel einfach, was kannst, scheiß drauf, mach das, was du machen willst. Und das hat dann schon motiviert. Also die haben uns, die jungen Spieler, richtig motiviert und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, und dann bin ich zu meinem ersten Länderspiel noch gekommen.
Kannst du dich noch erinnern? Es war auch ein Sieg.
Ja. Gegen die Schweiz, ja.
Tappelstadion.
Das war ganz interessant. Und da habe ich, glaube ich, keins gemacht.
Nein, der angesprochene Kollege, der gesagt hat, spür einfach, hat getroffen, Andi Oppes. Ja.
Nein, es ist immer, wenn du zum Nationalteam musst, als junger Spieler, Steirer sowieso, ist immer was Besonderes gewesen. Mhm. Es hat so viel Spaß gemacht und du bist immer mit deiner Motivation zurückgekommen. Es hat da nie einer fertig, es war alles immer nur positiv. Auch wenn du es verloren hast, das war einfach so eine Motivation immer dabei zu sein dürfen. Mhm. Und das hat immer richtig Spaß gemacht. Du hast immer 110% reingehaut.
Das ist schon ein Traum. Damals noch mehr damit zu tun gehabt, dass man vielleicht viele Spieler aus der österreichischen Liga auch in der Nationalmannschaft gehabt hat und die Wiener Partie, die Grazer, dass man da gekommen ist und zusammengekommen ist für einen Lehrgang?
Ja, mit Sicherheit auch. Mit der Grund, das war... Also für mich war es so, ich war schon 29 Jahre, als ich die erste Teamberufung erleben durfte. Und ich bin halt zerschellt an diesen Spielern wie Ogris und Polster, die da vor mir waren, und Herzog. Und dann ist eben dahergekommen, der Meierlieb und unser Steirerbomber, der Mario. Und die haben mir dann das Leben schwer gemacht, dass ich da dazukomme. Dann war ich umso glücklicher, dass ich es dann irgendwann mal geschafft habe, dass ich da in der Nationalmannschaft dabei sein darf. Und da ist man dann schon sehr, sehr stolz drauf, ja.
Gruppenbildung damals unter
keine, den
Nein. Also ihr seid wirklich die Wiener zusammenkommen und das hat so.
Nein, das hat einfach gepasst. Wie du es gesagt hast, wir waren ja viel Österreicher.
Ja.
Die, was in der Liga gespielt haben, waren nicht so viele Ausländer.
Das heißt, ihr habt euch gekannt.
Wir haben uns alle gekannt. Sicher, gegeneinander haben wir haben wir Gas gegeben, ist klar, ganz normal. Aber beim Nationalteam haben wir zusammengehalten. Es war so lustig und so richtig ein geiler Schmäh. Mhm. Die Wiener sowieso, mit den richtigen Typen dazu.
Wo ist der Unterschied zwischen Wiener Schmäh und Grazer Schmäh?
Ach, wie sie auftreten, weiß man? Wie sie alles locker nehmen, was man, das ist nicht immer so alles ernst. Mhm. Die Steuer ist ein bisschen, was der nicht so, ist schon lustig, aber nicht so lustig.
Also der Toni hat sich nichts geschissen.
Der Toni war ein Traum für mich. Der hat den Spitznamen Bomber erfunden eigentlich.
Aha.
Also jedes Mal, wenn ich komme, erst Bomber, hast du wieder eine Bomber. Und dann ruft man jetzt, wenn man einen anruft, erst Bomber, wie geht's? Es gibt kein Mario oder was, ein Haas oder irgendwas.
Aber da bist du was Besonderes, weil sonst sagt der Toni ja zu jedem schöner Bub.
Ja.
Aber zu dir sagt der Bomber.
Bomber, ja, richtig. Das taugt mir auch. Und die sagen auch die jungen Buben zu mir.
Ja.
Wenn sie ein bisschen älter werden, weil sie sich trauen, weil sie was sagen, was dann sagen sie, erst Bomber.
Zu deinem Spitznamen kommen wir noch.
Ja, das ist schon lustig. Ja, ja. Aber das macht einen stolz eigentlich, wenn man einen eigenen Spitznamen hat.
Ist jetzt beide aus der Steiermark. Und habt ihr für andere Clubs gespielt? Also einmal der Schwarze, einmal der Rote, GRK, Sturm Graz. Hat es da Rivalität gegeben damals? Es waren ja beide Clubs damals. Also sind ja richtige Traditionsvereine.
Also ich glaube, früher war es noch extremer.
Viel extremer
als jetzt. Also da waren ja viel mehr Grazer bei den Clubs.
Mhm.
Und das hat man schon gemerkt, oder Steirer. Das hat man schon gemerkt, dass das richtig intensiv ist. Da hat man gemerkt, eine Woche vorher, man wollte gar nicht sehen, gar keiner nicht, den Sturm nicht. Jeder hat sich auf das fokussiert, jeder hat sich vorbereitet auf das Spiel. Die ganze Woche war nur das Derby im Kopf. Also das hat man schon gemerkt. Und auch das Telefonieren, jetzt sind ja alles eigentlich fast, die wechselt einer zu der anderen Club und das ist ganz normal. Früher hat es ja gar nicht gegeben. Also selten eigentlich. Da hat schon müssen irgendwas passieren. Oder war nicht so ein großer Name. Also ich hätte keiner nie zu GRK gehen.
Ja. Hättest du vom GRK zu Sturm wechseln können oder hättest du mal eine Möglichkeit gegeben?
Ich hätte eine Möglichkeit gehabt, aber das war dann von Salzburg weg. Wie ich Salzburg Torschützenkönig geworden bin und da ein gutes Jahr gehabt habe, bin ich dann zum FC Tirol. Da habe ich mit Hannes Katnick verhandelt. Aber so gern, dass ich in meine Heimat zurückgegangen wäre, ich hab gewusst, strategisch wäre das, glaube ich, keine gute Entscheidung, weil ich einfach gegen Sturm Graz sehr regelmäßig dann meine Tore gemacht habe. Und ich glaube, das wäre nicht so gut ankommen bei den Fans, wenn die die Glieder dann holen zu Sturm Graz. Und darum habe ich mich dann auch entschieden, dass ich nicht zu Sturm Graz gehe, sondern zum FC Tirol. Zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, war es eine gute Entscheidung.
Edi, du hast mir von einem legendären Derby erzählt, das im Moment für dich und für euch überragend war, aber danach ist es so bergab gegangen. Erzähl mal.
Ja, da gibt es ja diese Vorgeschichte, dass man das ein bisschen ganz kurz ausholt. Da hat es ja gegeben zwei Präsidenten, einmal den Hannes Katnick, einmal den Harald Fischl, die eigentlich das Derby schon drei Wochen davor in medial angekatzt haben. Einmal der eine blöde Meldung über den Verein oder über den Präsidenten. Katnick und der Fischl ist dann auch nicht am Mund gefallen gewesen und dann haben sie sich gematcht und dann war halt das Derby. Und wir haben halt alle die Spieler, wir haben alle die Messer gewetzt und eingegangen, boom, Kerösestraßen, letztes Jahr mittlere Playoff, 8 Teams, 2 Aufsteiger, dann kommt wieder neu die Zehnerliga. Wir spielen Derby in der Kerösestraßen, GRK gewinnt 4-0, ist es glaube ich 2 Tore oder 3 Tore. Hannes Katnick dreht komplett durch, wechselt die halbe Mannschaft aus, alte Spieler raus, junge Spieler, was denn da glaubt, Hase, das war irgendwo so dieser Geburtsmoment von Show, Haas, nur 3-4, auf alle Fälle 5 junge Spieler rein. Sturm gewinnt die letzten 5 Spiele alles. Wir machen, glaube ich, noch einen Punkt. Sind in der 2-Punkte-Regel 5 Spiele vor Schluss, 4 Spiele vor Schluss, 5 Punkte voraus. Fort. Und Sturm überholt uns noch, steigt auf und wir bleiben mit dem GRK in der 2. Liga. Schimpf und Schande, wochenlang für den GRK und Sturm ist dann wieder groß emporgestiegen und da sind eben diese jungen Spieler wieder, Mario Thomas auch, haben sie dann nochmal machen können, weil es einfach gekommen sind und sofort funktioniert haben.
Die Geschichte aus deinem Kopf?
Ja, da war ich ja ganz jung, da bin ich erst reingekommen. Also ich war noch in der 2er Mannschaft eigentlich, U21 hat es früher geheißen. Im Endeffekt habe ich die Chance gekriegt, weil wie du gesagt hast, da war eigentlich für uns eigentlich schon alles vorbei. Oder hat Hannes Katnick gesagt, aus, fertig, mir reicht's. alle Alten raus, die Jungen rein, wurscht, das interessiert mich nicht mehr, sonst übernehme ich den Club ja nicht. Er war so, dass er gesagt hat, ja, schmeiß alles hin. Und dann hat er die ganzen Jungen rein dann, also mich in Schoppi, der Günther Neukirchner, der Arnold Wettel war schon drinnen. Und ja, und wir haben halt einfach ja, drauf gespielt, weißt du, wir haben uns eh gekannt aus der Meisterschaft unten schon, weil wir sind ja groß geworden zusammen. Und ja, wir haben alles gegeben und uns hat das Spaß gemacht. Und wir haben einen richtigen Trainer auch gehabt dafür.
War das damals schon so?
Der Jurkimik. Jurkimik war das, glaube ich. Und der Pflug war vorher, glaube ich, das weiß ich nicht ganz genau, aber der hat uns einfach das harte Training eingeprescht. Und ja, und dann sind wir halt ja, zufällig aufgestiegen und wir wissen aber immer nicht wie. Wir haben einfach gegen FAZ, glaube ich, haben wir auf einmal 7-0 gewonnen in der Kurm und da ist es losgegangen, weißt du? Und die letzten Partien, dann habe ich gegen GSV Leoben in der mittleren Playoff habe ich mein erstes Tor geschossen. Und dann ist es der Start. Der kleine Bomber noch groß war.
Und das war der Startschuss für eine goldene Ära.
So ist Graz,
muss man sagen. Also es ist ja, da war ich ja Kind. Diese Champions League-Zeiten in den 90er Jahren waren ja was Großes. Wenn du da zurückdenkst an das magische Dreieck und an diese wunderbare Zeit, auch an den Trainer, an den Präsidenten, was kommen da für Gefühle und Geschichten vor allem bei dir hoch?
Ja, das war einfach so vier Stunden Gras, glaube ich, die schönste Zeit. Es hat sich ja alles entwickelt. Es ist ja nicht so, dass der Manager, der Heinz Schilcher, das Ganze zusammengestellt hat. Ja, jetzt funktioniert das. Das hat ja also angefangen, dass, ja, der Herr Schilcher hat die Idee gehabt, Ivica Osim ist frei. Den versuchen wir zum Holen aus Griechenland. Da war, glaube ich, der Krieg und irgendwas. Und er wollte wieder zu Hause, näher zu seiner Familie, Jugoslawien. Und ja, und er hat es geschafft, dass er zu uns kommen. Und wir haben ihn trainiert in die ersten Training im alten Liebenauer Stadion. Und da ist er gekommen, auftreten, ich mich ja nicht kennt. Aber der hat mal gesagt, das war ein besonderer Trainer und ein besonderer Spieler gewesen früher. Und ja, da bin ich halt dort zum Training gekommen und habe gesagt, ja, Burschen, ich renne nicht viel, es geht um das. Ich möchte laufen können, wenn es das kicken willst, was ich kann. Oder was ich spielen möchte. Und man sagt, ja, passt. Und da sind wir schon gelaufen vom 16er Halbkreis zum anderen 16er, wieder zum 16er. Da war der Ball noch gar nicht dabei. Und er liebt eigentlich Fußball zum Spielen. Und genau das hat uns eigentlich im Endeffekt beigebracht, weil sonst wären wir nicht so weit kommen. Und jeder will irgendwie das irgendwie so einbauen, ich will so aussehen, Fußballschule, weil er gern mit Ball alles gemacht hat. Und am Anfang hat er gesagt, ihr müsst laufen können, dass ihr das spielen könnt. Und das war so. Also das Training ist so extrem hart gewesen, viel Laufarbeit, super Technik, man muss ein bisschen lernen, weil wir alles mit einem Kontakt gespielt haben und ja, und viel Freiheiten unter uns auch lassen, muss man auch sagen.
Hat man ab dem ersten Moment gespürt, das ist ein besonderer Mensch, ein besonderer Trainer, der macht was mit uns oder war das auch ein Prozess?
Es war ein Prozess. Ich glaube, mir, weißt du, die gewissen Spieler, ich glaube, der Ivo war noch gar nicht da bei uns. Der Ivo ist erst gekommen und die anderen Spieler auch. Das sind also Jahr für Jahr sind die gekommen und das hat sich immer besser aufgebaut und die Mannschaft hat immer so ein Team von vielen Österreichern und das war der Kern. Und die anderen haben sie müssen anpassen an uns. Und das hat funktioniert. Und das hat jeder an Anstrengung und auch Ivo Zauser hat dann halt das gewisse Etwas gemacht mit uns. Wir haben Spaß gehabt beim Training. Du bist nicht nach Hause gegangen. Wenn du als Spieler denkst, du willst nicht heimgehen, ich will weiter trainieren, dann hat er, aber bei jedem Training, ja. Das ist nicht so gewesen, dass dir ein Training anzieht hat. Das war nie. Das hat es nicht gegeben. Das war für mich eine Sensation bei ihm. Das war auch, wie in Japan war das Gleiche. Das hat keinen Tag gegeben, wo ich gesagt habe, pass auf, du wirst nicht heimgehen beim Training. Bei Ilian Stajanov, der war aus Bulgarien ein Spieler. Er hat gesagt, das glaubt er nicht. Und das war, nach zwei Monaten hat er gesagt, ich gehe nicht raus, das macht so viel Spaß mit ihm. Und das hat er einfach geschafft. Und das sieht man auch, wie wir uns auch kennen, die Spieler. Er wollte immer, dass wir ein Team sind. Und er hat immer gesagt, ihr könnt es noch mehr erreichen. Da wollte das letzte Einzel von uns immer aushauen, bei jedem Spiel. Und du musst dich jedes Jahr neu beweisen und besser werden. Und das hat er uns eingebracht. Und das versuche ich als Trainer bei meiner Jugendmannschaft jetzt jedes, ja, immer einen Schritt dazu setzen. Du kannst besser, du musst versuchen, noch besser zu werden. Du musst halt hart arbeiten. Und das hat er uns eingebracht.
Edi, wie hast du damals diese goldene Zeit von Sturm Graz also von der Seite miterlebt? Hat man das kommen gesehen? Hat man da gespürt, boah, da entwickelt sich was? Das ist gewaltig.
Ja, das hat man gespürt. Das hat man auch gesehen, dass da eine tolle Mannschaft Fahrt aufnimmt mit einem Trainer, der jetzt in Österreich jetzt nicht so bekannt war, aber der seine Sache super gemacht hat, weil wer erinnert sich nicht damals an das magische Dreieck mit Hannes, mit Mario und Ivo, die halt wirklich teilweise mit One-Touch Fußball in der Offensive gezeigt haben, was da alles möglich ist. Mhm. Zusätzlich diese individuelle Qualität und der Mario mit seinem extremen Tiefgang mit seinem Tempo, der dann viele Sachen halt dann auch finalisiert hat. Aber man darf nicht vergessen, Ivo hat ja auch Tore geschossen ohne Ende aus der zweiten Reihe. Also das war schon damals eine ganz tolle Mannschaft, wobei man natürlich die anderen Spieler nicht vergessen darf, die das alles hinten zusammengehalten haben. Das hat man gesehen. Das hat man schon gesehen. Das ist eine tolle Mannschaft am Werk und der hat es auch verdient, in der Champions League zu spielen.
Ja, und aus dieser legendären Mannschaft haben wir eine Grußbotschaft und eine kleine Geschichte mit an Bord und die wollen wir uns jetzt anhören. Roman Melich.
Servus Bomba, da ist der Roman. Du, vielen, vielen Dank nochmal im Nachhinein, dass du mit deinen zahlreichen Toren mein Leben finanziert hast. Danke, danke, danke. Dass ich für dich mitlaufen musste und das nicht wirklich wenig und deswegen meine Knie kaputt sind, das ist egal, alles kannst du nicht haben. Kannst du dich erinnern, wie der Schwarzenegger bei uns in der Gruppe war, was hat er gesagt? Ihr seid alle Terminators. Hasi, du warst mein Terminator. Ganz liebe Grüße, Roman.
Ja, danke, cool. Ja, stimmt, aber der hat sonst in den Arsch aufgerissen. Der Osim hat immer zu mir gesagt, bleib du vorn. Geh nicht über die Mittellinie.
Das hat der Kati zu mir gesagt. Okay. Ja, du brauchst nicht über die Mittellinie zurückrennen.
Ja, zu mir der Osim gesagt, bitte nicht zu, weil du machst alles hin.
Und der Roman Melich ist da hinten.
Und der Schuppi.
Ja.
Dann der Schili, der Prelasnik. Ja, und hinten Popovic, Milanic. Also da waren Maschinen da hinten. Mhm. Und das hat man gemerkt, weißt du, da hat jeder voll 100% reingehauen. Und mein Reine war, weißt du, auch ein genialer Fußballer. Der war technisch, glaube ich, einer der besten.
Wie war die Rollenaufteilung in diesem magischen Dreieck?
Das sind, ja, ich war vorne Speerspitze, der mit dem Tiefgang. Mhm. Ich kann die laufen, weißt du, die Feldbässe von den ganzen Kmelich, Rheinmeier, Bastic, habe ich müssen ablaufen, weißt du, und dann irgendwas machen draus. Und der Reine war dahinter und der Ivo war so zwischen Spitze und Zehner. Aber der Ivo war und der Reine waren ja genial am Ball. Mhm. Also die haben ja mit dem rechten, linken Fuß, du weißt das eh, die haben Sachen gemacht, was du selten machst oder siehst. Und der Ivo mit seinen Dribblings, wie er seinen Körper eingestellt hat, wie er geschossen hat mit dem linken, rechten Fuß, Freistöße, genial.
Ehrgeiziger
Moment. Ja, so ist er. Das, mhm. Du hast immer gesehen, nach dem Training ist er zum Tor gegangen, allein, hat 20 Bälle gehabt und ohne Tormann aufs Tor hingeschossen. Und ich habe mir gedacht, als Junge, warum macht er das? Und dann habe ich mir gefragt, ja, Sicherheit zu bekommen. Ohne Tormann einmal deine Ecken aussuchen. Ich glaube, der Edi hat das auch früher mal gemacht. Einfach die Sicherheit mit Tormann, ohne Tormann, dass die das Gefühl gibt, wo stehst du im 16er und wo schießt du hin. Und du brauchst ja trotzdem einen Rhythmus. Und irgendwann kommt der Gegner dazu und dann lernst du es immer besser. Und so wie es auch gelernt von Ivo. Und du merkst immer, von den älteren oder von den älteren Spielern lernst du sehr viel. Und du musst nur schauen. Und da kann man viel mitnehmen.
Schwarzenegger-Story noch ganz kurz, bevor wir die Graz-Zeit beenden.
Also, es war ja, glaube ich, das Antrag vom letzten Spiel, bevor wir erst einmal Meister werden. Trainingsabbruch. Ralf Möller und Arnold Schwarzenegger mit der kurzen Hose, mit den langen Händen, also der Obergagelt, der Kurm. Ivica Osim bricht ein Training ab. Das gibt es normal gar nicht. Der macht kein Training. Es gibt kein, da kommt kein einer. Er ist einer, Arnold Schwarzenegger. Grüß euch, wünsche euch alles Gute für morgen. Ihr seid alles Terminator, ihr werdet es alle schaffen morgen und ihr werdet euch reinhauen. Lachen ohne Ende. Aber da hast du Respekt, da kommt so ein großer Mensch eigentlich, wie er auftreten ist, mit einer Lockerheit, hat uns alle beglückwünscht und das ist schon geil gewesen. Also das ist schon was Besonderes. Also,
da hat sogar der Ossi im Ausnahme gemacht.
Der ist ganz ruhig geblieben und hat nichts gesagt. Normal gibt es das nicht bei ihm. Normal darf da keiner am Platz bleiben. Aber das ist schön. Ja, das ist auch so ein Mensch. Aber da siehst du auch, der kennt den und der hat auch Respekt auf ihn, weil der hat auch viel erreicht eigentlich. Mhm. Ja, das war legendär.
Kann man sogar sagen, wahrscheinlich am meisten erreicht das aus Graz raus in die große Welt.
Ja, brauchen wir nicht reden.
Genau. Aber Edi, du hast auch viel erreicht. 5 Meistertitel, glaube ich, sind es in Österreich, wenn ich mich nicht täusche. 3-mal mit Tirol, 2-mal Salzburg. Du hast viele Stationen gehabt, Salzburg, GAK, Tirol habe ich schon angesprochen, dann auch die Zeit in Pasching. Was war die schönste Zeit in deiner Karriere?
In Österreich?
Mhm. Nicht zum Ausland kommen wir noch.
Ja, es war das Schönste. Ich meine, für mich ist schön, jetzt nicht unbedingt immer schön. Es war für mich eine sehr prägende Zeit beim GAK, weil das dann im Nachhinein schön ist, wenn du am Boden liegst und wieder aufstehst. Und das war am Anfang oft. Harte Trainer mit dem Sauer Ekmecic, Milan Miklovic, die richtig auf die einprügeln, wo du, nicht wirklich einprügeln, aber wo du körperlich wirklich und geistig an die Grenzen gehen musst, dass du das aushältst. Harte Schule, wo du richtig abgehärtet wirst und auf dieses harte Fußballerleben vorbereitet wirst. Und durch die Schule bin ich gegangen. Und ich war dann schon dankbar dafür, dass diese Trainer so hart waren, weil ich in dieser Zeit, in dieser Phase einfach viel für mich gelernt habe, auch widerstandsfähig zu sein. Und in weiterer Folge waren natürlich diese ersten Jahre in Salzburg, wo so schon ein Hype war in Österreich, jetzt mit Austria Salzburg.
Das kann man eigentlich vergleichen mit dem Graz-Hype?
Mit Graz-Hype, davor. Ja, ein bisschen davor. Das war schon brutal, also was da abgegangen ist, egal wo wir mit dem Bus hingekommen sind, du bist ja gar nicht in die Stadien gekommen, da in Lask, kann ich mich erinnern, das war mit dem Bus rein, das war tausende Leute, die im Bus rum, Otto Konrad hat nur die Autogrammkarten so rausgeschmissen und ist durchgerannt durch die Leute. Das war komplett irre teilweise. Wirklich,
ich muss sagen, da war ich als Junger, wie sie in der Champions League spielt, war ja in Praterstadion, in Alten, war ich zuschauen. Das hat es ja früher nicht gegeben.
Nein.
Da sind österreichische Spieler hingefahren und
ganz Österreich ist Austria Salzburg noch
so. So ist es. Ja. Das war ja mörderisch eigentlich.
Ich habe meine Geschichte auch mit den Salzburgern. Ich war ein junger Bursch und die haben in Mödling gespielt. Salzburg gegen Mödling und eigentlich Salzburg klarer Favorit am Weg zum Meistertitel und die verlieren dort 3-2, glaube ich. Und der Konrad hat sich angeschüttet und vor dem Spiel habe ich als Bursch geschrien, Otto, kann ich Autogramm? Und er hat gesagt, nach dem Spiel. Und dann habe ich gesehen, der ist sofort in die Kabine, sofort im Bus. Und dann bin ich als junger Bub in die Kabine reingelaufen. Das hat damals noch funktioniert, also haben wir irgendwo vorbeigeschlichen. Heimo Pfeifenberger mit dem Handtuch. Und sagt, der Bub, was brauchst du denn? Und ich habe gesagt, der Autogramm von Otto Konrad. Er sitzt schon im Bus, aber warte kurz, hat er sich angezogen, hat er mich mit dem Bus genommen.
Cool.
Habe ich Autogramm gekriegt von Otto Konrad, obwohl er sich nicht gefreut hat darüber, dass er noch Autogramm geben muss nach dem Spiel. Und dann bin ich wie ein kleiner Champions-League-Sieger aus dem Bus ausgestiegen.
Ja, das ist schon cool.
Ja. Schöne Geschichte mit einer schönen Mannschaft damals.
Ja. Nein, das war eine coole Zeit in Salzburg, um das jetzt abzurunden. Ja.
Das war ja auch die Zeit, wo wirklich der ganze Fokus in Salzburg war. Dann noch mit Tirol erfolgreiche Zeit gehabt.
Ja, auch diese Tiroler Fans damals, das war gerade ein halbes Jahr noch im alten Tivoli und dann ins neue Tivoli und dann gleich die Meistertitel. Und also Tirol ist 3 Jahre lang Kopf gestanden. Die haben uns gefeiert. Abartig, aber die Tiroler sind ja so schon ein bisschen eigene Menschen, muss man sagen. Die sind dann, wenn das kippt dann
schnell.
Bist halt gleich da. Kann man keine Worte von nennen, aber es ist auch zu Recht dann, wenn es kippt. Aber das Thema war halt dann, dass sie die finanziell ein bisschen übernommen haben und dann der Konkurs war und dann war eigentlich diese drei Titel, die wir geholt haben. Am Ende war dann der Jogi Löw Trainer bei uns, der lang die deutsche Nationalmannschaft anschließend trainiert hat. Es waren einfach 2,5 tolle Jahre, die ich da draußen verbracht habe, wo toll.
Edi, auch da kann man da abschätzen, wenn man den selber als Trainer hat, weit bevor er der Weltmeister geworden ist. Ja, das wird einmal eine ganz, ganz große Persönlichkeit. Ähnlich wie beim Osim, oder entwickelt sich einfach der Mensch und da kann man nicht im ersten Moment sagen, wow, der wird es schaffen.
Also ich habe den Jogi Löw als total umgänglichen Menschen wahrgenommen, sehr kommunikativ, sehr durchdacht, immer mit einem guten Trainerteam auch, hat einen guten zweiten Trainer aus Deutschland mitgehabt. Der hat auch versucht, so wenig wie möglich dem Zufall zu überlassen und hat gründlich seine Arbeiten gemacht und war nicht abzusehen für mich, in welche Rolle, dass der dann in weiterer Folge schlüpfen wird, aber für mich natürlich ein Fachmann in seinem Bereich. und hat dann einen tollen Weg gemacht.
Was euch beide eint in der nationalen Karriere, ihr habt Präsidenten gehabt, die für Aufsehen gesorgt haben. Also einmal Rudi Quemberger bei Salzburg und Hannes Kartnick. Vielleicht überlegt ihr mal, was ist die lustigste Geschichte aus der Zeit? Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich noch viel mehr.
Der Hannes Kartnick ist sowieso, ich glaube, bei jedem Mal, wenn er einen Auftritt hat, ist es lustig.
Ist ein Unikat. Also ja, einfach ein Unikat.
Sowas gibt es in Österreich, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das ein Verein, glaube ich, schaffen würde, so einen Menschen reinzubringen und der was so auftreten kann. Mhm. Also er ist ja Vermarkter. Mhm. Er hat ja uns vermarktet. Also wir waren ja in ganz Graz, auf jedem Plakat waren wir halbnackert oben. Also der hat ja uns ja super verkauft eigentlich. Mhm. Du hast ja bei uns jeden Spieler gekannt. Jeden Ersatzspieler. Das ist ja nicht so. Heutzutage, du kennst eigentlich fast nur die Elf, die ersten Elf, die was immer spielen.
Und auch da vielleicht den Stürmer, dann so den Starspieler, und dann langsam. Den Torhüter.
Aber er hat ja uns so verkauft, dass wir das jeder kennt. Mhm. Also das war ein Traum. Also das war schon toll eigentlich für jeden. Und ja, seine Auftritte waren halt immer legendär. Ist egal, ob es beim Wirten oder im Gasthaus, wenn er auftreten ist, ist einmal alles erschienen. Dann ist der Herr Kartnick da, dann ist einmal laut. Und das ist schon besonders, wenn man sowas kann. Und die Highlights waren immer beim Trainingslager. Wir Burschen waren ja halt, früher ist es ja gegangen, dass wir ein bisschen fortgegangen sind.
Also hat auch das eine oder andere Bier gegeben?
Ja, ein, zwei Bier, ja. Aber er ist uns immer kontrollieren gegangen. Mhm. Er ist immer nachgegangen. Und da hat er uns überall gesucht. Wir waren in Steinach-Hirtning da oben. Und wir haben immer trainiert, wo Real Madrid immer trainiert hat. Beim Blicherhof, beim Fünf-Sterne-Hotel haben wir immer geschlafen. Zuerst haben wir mal unten geschlafen, in der Holzhütte, in einem Gasthaus. Mhm. Aber da haben wir es auch geschafft und haben gute Leistung gebracht. Ja, und der Herr Kartnick war immer der was uns immer kontrolliert hat. Und der ist auch gern fortgegangen und hat uns immer gesucht, weil wir waren halt nicht im Zimmer. Und er ist einmal einer gekommen und dann hat er sich schon ein paar Mal gesucht und ist uns nachgelaufen und nachgefahren. Ja, und hat uns eigentlich nie gefunden und irgendwann hat einmal einer gesagt, boah, der war einer ganz schnell weg. Kann man nicht erinnern, wer das war. Der war so schnell. Und ja, dann am nächsten Tag sind die gekommen aber zum Frühstück, ja, du warst ja schnell, gell? Und jetzt nicht mehr so schnell. 10.000 Schilling Strafe. Du warst fort. Und dann hat er noch ein, zwei erwischt. Aber das gehört dazu. Ja. Aber er ist einer, der was ehrlich ist und du nimmst nicht das Böse oder irgendwas. Es hat sich wieder alles gekriegt, weil man einfach, er ist ehrlich gewesen, er hat eine Handschlagsqualität. Er hat gesagt, wenn es dir nicht gut geht im Ausland, in Straßburg, hol dich wieder zurück. Hat er eingehalten.
Du hast mir gesagt, so vor den Leuten laut, aber im direkten Gespräch.
Richtig. Du hast können mit ihm über alles sprechen, jedes Problem. Und der hat dir überall geholfen. Wenn er in der Gruppe ist, ist halt er im Vordergrund. Aber es war eher so. Aber er war keiner, der was ungut war. Handschlagsqualität vom Feinsten. Wirklich. Ich muss das wirklich sagen. Weil viele sehen immer nur das Böse von ihm, was in den Medien waren. Aber er hat den Kopf hingehalten. Andere verstecken sie oder machen einen anderen Blödsinn. Aber es passiert ja nicht nur ihm, sondern schon mehrere passiert. Also, aber nur er ist halt in den Medien gewesen, hat ein bisschen einen Blödsinn, wäre vielleicht nicht ins Gefängnis gegangen. Aber die Geschichte kann ich eher am besten erklären und er erklärt sie überall, wenn er wo ist.
Dann werden wir mal einladen.
Ja, bitte. Dann erzählt er die Geschichte sicher noch einmal, wie sie im Gefängnis war, wie lustig. Die anderen gefragt haben wegen Autogramme. Also gibt es immer wieder was beim Hannes Kartnick.
Du und deine Präsidenten, also Rudi Quemberger habe ich angesprochen, aber in deiner Auslandsstation gab es ja auch den großen Rudi Assauer.
Ja, toller Mensch, wie ich ihn kennengelernt habe. Der hat in weiterer Folge dann, als ich dann schon bei Schalke war, hat er immer wieder mich herausgezogen und gesagt, hat mir angerufen, komm Eddie, heute gehen wir wieder was essen zum Italiener. Muss wieder was besprechen mit dir. Er sagte am Anfang, was will er da? Aber der wollte einfach ein paar Infos haben aus der Mannschaft raus. Und hat sich dann immer wieder einmal an mich gewandt. Und also Schalke in dieser Art und Weise, sagen ja alle, warum würde es in dieser Art und Weise nicht geben. Dieses Stadion, das war sein Baby, sein Kind, das er da auf die Welt gebracht hat. Und diese Arena ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und der Rudi war auch richtiger, ähnlich wie der Hannes Kartnick, glaube ich, einer, der der nichts im Mund gelassen hat. Da ist alles rausgekommen, was raus müssen hat.
Aber lass einmal uns dorthin kommen, wie es überhaupt dazu kam, dass Edi Gleder auf Schalke wechselt. Weil damals in den Medien gab es den Namen Morientes, Fernando Morientes soll kommen. Und dann wechselt Edi Gleder auf Schalke.
Ja, kurz erklärt. Nach dem Spiel UEFA Cup Werder Bremen,
Bashing gegen Werder Bremen,
wo wir in Bashing 4-0 gewonnen hatten und Werder Bremen ist ja in dem Jahr deutscher Meister geworden mit einem Miku, mit Ailton,
Klasnitsch, glaube ich.
Klasnitsch, die hatten ja Top-Mannschaft und wir hauen die da bei 40 Grad im Bashing mit 4-0 aus dem Stadion. Und die deutschen Medien haben sich natürlich überschlagen, haben natürlich dann die Messer gewetzt fürs Rückspiel. Das wird noch was, die schießen wir da weg zu Hause, die geben, das machen wir und dann mache ich auswärts auch noch richtig ein geiles Spiel. Also wir als Mannschaft komplett. Mir gelingt halt persönlich eine richtig gute Performance. Wir spielen 1-1 in Bremen. Und einen Tag später hat schon der Rudi, der Assauer, angerufen quasi.
Also damals wirklich noch so persönlich, der Präsident ruft den Spieler an und sagt, dich will ich.
Ja, genau, ja. Und gesprochen, der Jupp und ich und wir wollen dich holen. Und ich habe gedacht, okay, welche Nummer auf der Liste bin ich? 10, 12, 15? So, Spaß. Er sagt, nein, wir meinen das schon ernst, weil das Finale war ja dann, UEFA Cup war dann Schalke gegen Bashing. Wo wir zu Hause 0-2 verloren haben, auswärts 0-0 in Gelsenkirchen gespielt haben mit Bashing, was auch für so einen kleinen Dorfverein dann ganz gut war. Ja. Und dann ist relativ schnell gegangen. Hat er gesagt, weißt was, Junge, wenn du willst, dann schicke ich dir gleich einen Vertrag runter. Da habe ich, okay. Vertrag gefaxt. Ich habe ihn angerufen, ein bisschen nachgebessert, wenn man das so, weil Manager hatte ich keinen, ich habe mir immer alles selber gemacht in Österreich und dann habe ich gesagt, packe ich meine Koffer und ich bin schon unterwegs.
Wie hast du das damals wahrgenommen? Da wechselt dann Edi Gleder vom Baschen.
Du warst ja nicht mehr der Jüngste, Jana, gell?
Nein, ich war 34,5.
So ist es, das ist ja Wahnsinn, eigentlich in dem Alter, früher mal, dass ein Transfer nach Deutschland.
Nach Deutschland für einen 34-jährigen Österreicher.
So ist es.
Undenkbar eigentlich.
Ja, oder? Eigentlich schon, aber was ich gehört habe, nur positiv. Also die waren alle voll begeistert von ihm. Also er hat ja, die Tore hast du auch dort gemacht.
Ja, viele, die zwei Tore habe ich gemacht.
Ja, aber trotzdem im Training haben gesagt, das war Wahnsinn.
Na, das, was die Fans an mir gefallen hat, und du hast ja, weißt du, Hasi, du hast ja immer diese Entscheidung, als Stürmer für dich, bist du ein Stürmer, der mehr lauert oder mehr arbeitet auch. Ja. Und ich finde einfach zur Vereins Kultur, FC Schalke, man muss sagen, das sind die Malocher, die Arbeiter, Arbeiterverein, passt das Arbeiten besser dazu und darum habe ich mich entschieden, als Stürmer zu sein, der sein Herz in die Hand nimmt und da versucht, für die Mannschaft zu arbeiten und das haben die Fans gesehen, da ist der Funke gesprungen und die haben dann gar nicht so, waren nicht böse, dass ich jetzt nicht so viele Tore gemacht habe, sondern die haben gesagt, du gibst das Herz für uns und das sehen wir. Und,
in einer Mannschaft mit Ebbe Sand. Gerry Asamoah war damals noch.
Genau.
Wen haben wir noch gehabt in der Mannschaft?
Wir haben
Thomas Waldoch.
Thomas Waldoch hinten, Thomas Heito hinten. Mhm. Wir haben Dario Rodriguez hinten. Wir haben Altintop im Zentrum. Ja. Paulsen, der dann zu Juventus gegangen ist, im Zentrum. Mhm. Jörg Böhme auf der linken Seite.
Und du hast die Wohnung von Emilien Benzer übernommen
damals. Emilien Benzer ist Verein er gewechselt hat. Aber ich durfte die Wohnung übernehmen. Die war 2 Minuten zu Fuß von der Geschäftsstelle. War eigentlich perfekt. Ja.
Wenn du jetzt oder auch in der Vergangenheit dann in Gelsenkirchen aufgeschlagen bist, ich glaube, es gab ja mal den Moment, wo du mit Adi Hütter dann dort warst oder so.
Er war legendär, das war echt der Rudi Assauer, der ist nicht normal. Der Rudi sieht mich, wie ich zur Geschäftsstelle hingehe dort mit Adi und mit Beindinger Christian, seinem jetzigen Co-Trainer vom Adi. Ich habe die eingeladen darauf und der Rudi sagt, hey, kommt mit drauf in die Geschäftsstelle, trink mal schnell was. Und wir gehen da rauf in die Geschäftsstelle und die Sekretärin, ich glaube 100 Mal hat sie ihm gesagt, Anruf für dich, Rudi, Anruf. Ich habe keine Zeit, österreichische Delegation, da am Schluss sind wir gesessen oben, ich glaube eine halbe Flasche, ich habe mitgebracht so einen Vogelbeerschnaps, eine Spezialität aus dem Salzburger Land, halbe Flasche Vogelbeer und ein Humidor um 4 Zigarren reicher, die Luft hast schneiden können drinnen, halbe Stunde, 3 Stunden
lang. Ja, mit der Zigarre, oder?
Ja, alle mit der Zigarre.
Okay.
Alle. Also es war zwei Jahre nachdem ich oben war, nur auf Besuch gewesen, weißt
du? Okay.
Und der, bis zur halben Stunde vorm Spiel sind wir in der Geschäftsstelle gesessen bei ihm, in seinem Chefbüro oben. Am Schluss haben wir einen Bock gesessen, hat er aufgebreitet, das geht über die letzten 10 Jahre in Leibrente. Das ist alles Schalke haben wir da geschaffen. Und Ding haben wir wieder abgeklatscht und Ding wieder ein Schnäppchen. Dann sind wir zum Spiel gegangen. Und der hat, glaube ich, 100 Anrufe oder hat er gehabt schon, um die Chefs rein und schon durchgedreht. Aber so hat auch der Rudi funktioniert. Der wollte dann auch das Leben so genießen, wie es ist.
Und wir haben dich einmal als Experte mitgehabt mit Puls 4 auf Schalke. Und wenn man da vor dem Stadion geht, das ist Wahnsinn. Alle kennen dich noch und feiern dich dort noch. Das ist schön, oder? Und das ist auch der Name, der Spitzname, wenn wir da den Bomber haben, Alpenkobra entstanden damals von der Bild.
Hab ich gar nicht so mitbekommen, aber klar, schon mitbekommen. Ich habe ja immer wieder so meinen Spitznamen, ich glaube Sandpfote oder so hat man genannt. Er kommt auf leisen Sohlen und so, du siehst ihn nicht, auf einmal ist er da.
Ja, wurscht, ist ja egal, Hauptsache er ist drin.
Ein Traum.
Ja. Klar, das, wie der Mario vorher gesagt hat, das freut einen einfach, wenn man irgendeine Auszeichnung kriegt und das ist halt schon dann auch eine Auszeichnung. Ja.
Absolut. Deine Auslands... Auftritte waren auch besonders, Frankreich und Japan. Wo war es einfacher? Spaghetti oder Sushi?
Damals. Sushi. Frankreich war schwierig. Ich war der drittteuerste Transfer in Österreich mit 45.
Straßburg damals?
Ja, Racing Straßburg. War eine geile Station eigentlich schon fürs erste Mal wechseln ins Ausland. Bei der Ivica Osim war da, Heinz Schilcher war da, die haben schon ein bisschen was vorgesprochen eigentlich für mich. Am Anfang hat es auch gut funktioniert, Trainingslager, gute Testspiele, Tore gemacht, ersten 3 Spiele, 2 Tore gemacht, also hat alles gut angefangen, aber dann ist es irgendwie ins Wankel gekommen, auf die Bank, hast du weniger gespielt, dann kein Selbstvertrauen. Junger Spieler, ist klar. Ja.
Die Franzosen immer als Mensch noch nicht so offen?
Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Die haben sich was vorgestellt von mir. Weißt du, ich nehme die Bälle vorne an mit Brust. Aber ich war das gewohnt, ich will zu Hause schnell, direkt, tief. Und das hat mir ausgehört und das war meine Qualität. Und das habe ich ein paar Mal schon in Frankreich gezeigt und habe auch die Tore draus gemacht. Und dann haben sie mir auf einmal auf links im Mittelfeld eingestellt. Ich habe gesagt, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie links im Mittelfeld. Dann haben wir links hinten.
Links hinten.
Einer siehst ein Tor. Das war eine Sensation.
Aber war das schon Viererkette? Oder?
Ja, Viererkette haben sie schon gespielt, okay. Ja. Aber trotzdem, die haben was von mir irgendwas gesehen. Weißt du, so ein deutscher Spieler. Ich sage, ich bin kein Deutscher, ich bin ein österreichischer Spieler. Weißt du, so hat, was die kämpfen, was die vorne die Bälle halten, Kopfball einigen, Kopfball nicht meine Stärke. Bei mir war es eher unten so. Aber das haben sie nicht ganz verstanden. 1,5 Jahre. Dann die letzten 3 Monate habe ich in der Zwarer-Mannschaft gespielt. Aber ich habe bewusst gesagt, ich will nicht auf der Bank sitzen und gar nicht spielen. Sage ich, ich will spielen. Dann habe ich gesagt, gibt es bei euch einen Zwarer? Ja, die Zwarer hat auch eine gute Liga gehabt. Habe ich gesagt, ich will spielen. Habe dort die meisten Tore gemacht. War in der L'Equipe die ganze Zeit nur in der Zeitung. Das war das Schönste. Haben so einen Druck gekriegt, haben sie mir wieder raufgeholt. Haben gesagt, na, du musst spielen. Habe ich die letzten Spiele gespielt, habe ich noch ein Tor gemacht. Ja, und dann war es schon vorbei. Da habe ich gesagt, nein, es geht sich nicht aus. Ich gehe wieder. Aber du hast ja gemerkt nachher, wie es eigentlich weitergegangen ist. Sie haben so viele Millionen in den Club reingesteckt. Weil ja, so Roland Garros, der Präsident, Amerikaner, hat dort viel Geld reingesteckt. Und das hast du halt gemerkt, das war nur zusammengekaufte Partie mit aller Gewalt.
Also das, was in Graz entstanden ist,
mit der Jugend,
wollten sie dort zusammenkaufen.
Ja, zusammenkaufen. Ja. Und aus jedem Land, aus Argentinien haben sie Spieler geholt und haben sich ja was erwartet und das ist nicht so aufgegangen.
Ja.
Und dann bin ich nach Graz, haben sie gesagt, der Hannes Karting, ich komme nach Graz. Erstes Spiel, Champions League gegen Panathinaikos, erstes Tor, Entschuldigung. Wieder L'Equipe, ganz, ganz, ganz groß, 2 Seiten der L'Equipe. Wie kann man einen Champions League-Spieler mit so einem Format eigentlich verkaufen oder wieder hergeben? Was denken Sie? Ja, und Straßburg ist dann eh abgestiegen die nächsten Jahre, bis in die 3. Liga. Dann sind sie wieder raufgekommen, haben große Erfolge eigentlich jetzt. Und Emega ist ja, glaube ich, dort noch.
Ja.
Der geht aber nach Chelsea jetzt noch, glaube ich, im Sommer. Also Es hat schon einen guten Ruf dort, super Fans, also die sind gut hinter mir gestanden, die Fans. Ich versucht alles zu geben, war eine super Erfahrung, einmal nicht zu spielen, aber trotzdem nie aufgeben.
Ja.
Und dann zurück zu Ibiza Osim, bin hingekommen, ob ich nie weg war, gleich weitergespielt. Also das habe ich auch so gemerkt, bei jedem Spiel, bei ihm, wenn ich wie nach jeder Verletzung bin zurückgekommen, so wie 1:1 immer. Mhm. Es ist nicht so, dass
er einfach Vertrauen in dich.
Ja, er hat immer Vertrauen gehabt. Mhm. Okay, bei den ersten Spielen hat er gesagt, okay, da haben die auch noch gespielt. Sag ich, ja, ist klar, ich muss ein bisschen warten. Aber wie im Trainingslager habe ich schon gesagt, was ich kann. Und dann hat er schon begeistert. Und dann die Spieler immer weiter in der Meisterschaft, dann habe ich schon wieder gespielt von Anfang an. Also er hat meine Qualitäten richtig erkannt.
Ja.
Und das ist halt bei jedem Spieler so. Man muss bei einem Spieler, was einer hat, erkennen.
Mhm.
Und wenn es einer erkennt, dann kann es groß werden.
Ja.
Ich hätte können eigentlich nie mehr spielen. Ja, der ist nur schnell, aber macht nichts draus.
Er hat es richtig einsetzen
können. Er hat mir die Freiheiten gegeben, aber er ist mir richtig eingefahren. Auch. Er hat immer geschrien, dicker, weil ich ein bisschen einen größeren Hintern gehabt habe. Er hat immer geschrien, dicker. Ich habe gesagt, auch in Straßburg habe ich zu meinem Mitspieler gesagt, aus Bulgarien, habe ich gesagt, du pass auf, nach 3 Minuten, was er schreit. Dicker! hat er mich gleich fertig gemacht, weil ich ein bisschen größer war. Dann bin ich immer hingegangen zu mir, aus ihm, aber der ist schnell. Merken Sie, der ist schnell. Wir brauchen es nur schicken, der ist schnell. Also, ja, stimmt, aber du brauchst auch andere Qualitäten.
Ja, und Japan war ja zum damaligen Zeitpunkt auch total außergewöhnlich, dass ein Österreicher nach Japan geht.
Ja, der Iwa war ja schon vorher.
Stimmt, ja.
Der Iwa, ich glaube, es waren ja ein, zwei andere Österreicher auch schon dort. Mhm.
Aber es war noch nicht die Zeit,
Asien-Transfers,
wo man wahnsinnig viel verdient hat.
Und der Ibiza Osim war schon dort.
Ja.
Der war schon vorher dort. Und nach einem Jahr hat er mich angerufen, du hast nicht da Lust, zu uns zu kommen? Ich habe gesagt, boah, schon was anderes, was Besonderes. Und er hat gesagt, komm, das wird dir sicher Spaß machen. Der Fußball ist voll interessant. Und der braucht so einen Spielertypen wie mich. Und ich sage, ja, okay, komm. Das war eine junge Mannschaft. Ich als älterer Spieler eigentlich. Und das hat sofort funktioniert. Also, es war wie, ob ich nie von ihm weggegangen bin oder war anders. Er war immer bei mir.
Ja.
Und das hat man gemerkt. Ich bin hingekommen, ich habe gewusst, was er haben will. Und das habe ich gleich umsetzen können. Und das ist schon schön.
Mhm.
Und da haben wir auch 2 Erfolge gefeiert. Ich bin 2-mal Cupsieger geworden in Japan. Und ja, er hat mich auch, was mich auch immer begeistert, er hat das Private, ich habe gleich in der Nähe von ihm gewohnt, beim Disneyland in der Nähe, hat ein Haus gehabt mit der Frau, mit den Kindern.
Also japanisches Disneyland.
Ja, richtig, ja. Genau richtig. Und wir haben vorher, so, was ich, 10 Minuten entfernt gewohnt, in einer Siedlung mit Häusern. Du kriegst, und er war in der Nähe von mir und hat mir immer geholfen. Am Anfang war er allein dort, was soll ich
machen? Kein Wort verstanden?
Ja, gar nichts. Und er hat mich immer eingeladen zu ihrem Essen. Er hat immer Milchreis gemacht, das hat super, oder Fisch. Aber er hat das so krass gemacht, dass er sagt, das ist privat und Arbeit. Also er hat mich komplett ignoriert. Er ist mir richtig eingefahren beim Training, wenn ich einen Plätzchen gemacht habe. Aber privat war er offen, hat mit mir geredet über Fußball, ganz normal. Der hat ja jede Liga kennt, auch in Japan, jeden einzelnen Spieler. Das war für mich, also ich bin gesessen dort, schön, interessiert keinen. Aber den hat alles interessiert. Der war verrückt. Der war wirklich verrückt nach Fußball.
Mhm.
Der hat jeden Spieler, der hat auch jeden gewusst, geh auf den hin, mach das, geh den, mach den. Der hat alles gewusst genau, was ein Gegner kann und was nicht.
Spannend.
Ja, der ist ein Phänomen gewesen.
Männer, gibt es irgendwas aus euren Karrieren, was ihr auch bereut im Nachhinein, wo man sagt, das hätte ich gern gemacht oder wäre vielleicht gern auch nach Italien gegangen oder irgendwas, wo man sagt, im Nachhinein in der Spielerkarriere, das fehlt mir.
Und ich sage dazu einfach, das Leben ist kein Wunschkonzert. Und ich bin gekommen aus der Gebietsliga, aus der Jugend U16 in die Gebietsliga in der Steiermark und habe von dort die Möglichkeit bekommen, zum GAK zu gehen. Und ich bin sehr glücklich, sehr stolz auf meinen fußballerischen Werdegang und hätte es mir nicht besser erträumen können.
Gibt es bei dir irgendwas, was du sagst?
Vielleicht wäre interessant gewesen, mein Spielstil England. Das wäre vielleicht interessant gewesen.
Gut, aber die Engländer haben ja damals überhaupt keine Ausländer reingeholt, gell?
Nein, ich glaube nur 2 oder 3 und du hast müssen gewisse Teamspiele Dinge erfüllen müssen. Und das habe ich, glaube ich, nicht geschafft.
Ja.
Aber ist egal. Das wäre interessant gewesen, glaube ich.
Mhm.
Aber trotzdem bin ich sehr zufrieden, alles, was ich eigentlich gemacht habe. Es war eine richtig schöne Karriere und ja, ich darf mich nicht beschweren. Also es hat alles passt.
Nach der Karriere kommt die Karriere danach. Edi, zweifacher Weltmeister, wir haben schon kurz angesprochen.
Das ist ja geil.
Fußballgolf. Ja. Erstens einmal, wie kommt man dazu? Und zweitens, wie wird man dann so schnell, so gut, dass man dann auch Weltmeister, zweifacher Weltmeister ist und vor kurzem hast du die Austrian Open gewonnen?
Ja, wie kommt man dazu? Das ist eine Freizeitanlage in Salzburg, nähe vom Stadion, ein paar Kilometer vom Stadion, Bullenstadion weg. Ist ja so ein Soccer-Golfplatz und der Freund hat mich da vor 7 Jahren, denke ich, circa ist es jetzt her, mitgenommen. Gesagt, komm, gehen wir dort, spielen wir ein paar Runden. Das Golfen ist so, ist auch langweilig, du brauchst 5-6 Stunden. Da sind wir in einer halben, dreiviertel Stunde durch mit einer Runde. Mit 18 Loch, sage ich, ja, sogar 18 erledigt. Und dann gehe ich dort mit, aber dann schlagen mich die dort alle am Anfang. Mhm. Ja, und ich komme da nicht so richtig, richtig zurecht damit. Einfach, was dahinter steckt, ist, wenn einem Sportler der Ehrgeiz packt, der hat mich gepackt, ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Thema, habe versucht, das ein bisschen zu zerlegen. Für mich ist das ein Spiel, das viel Strategie erfordert, mhm. wo natürlich die Schusstechnik wichtig ist und auch natürlich dort oder dort an Längen wichtig sind, aber am wichtigsten ist, dass du eine gute Strategie hast bei dem Spiel. Das ist ein Geschicklichkeitsspiel, nicht mehr, nicht weniger, wenn man die Technik hat. Und das macht einfach so viel Spaß, weil ich will nicht mehr in einen Zweikampf gehen, ich will nicht mehr laufen, ich will spazieren gehen und will meinen Ball schupfen. Und da passt dieses Hobby eigentlich genau drauf.
Und du machst jetzt auch noch mehr draus, hast vor, in der Nähe von Gleisdorf, glaube ich, einen Riesenpark aufzumachen.
Der Park steht schon, also die Gebäudeanlage steht schon, es ist besamt und wir haben vor, am 15. August hätten wir vor zu eröffnen, wenn von oben ein bisschen Regen kommt und das Grün dann auch wächst. Und da baue ich die größte Soccer-Golf-Anlage Österreichs mit 54 Spielbahnen, wo man speziell für Kinder, Jugendliche 18 Spielbahnen hat. Dann für Menschen, die sagen, ich möchte schon gerne noch einen Ball ein bisschen draufhauen. Da haben wir so einen Fun-Park und einen Premium-Park dann auch, wo du sagst, da können dann auch Fußballer oder Vereine vorbeikommen und sagen, das macht Spaß, das ist lustig, so Teambuilding.
Ist das was für Mario, weil Schnelligkeit, Tiefgang braucht man wahrscheinlich gar
nicht. Mein erstes Turnier wird sicher sein bei den Gleisdorf, Schlag den Mario Haas. Alle können sich anmelden.
Hast du das schon mal gespielt?
Nein, noch nicht. Fußballgolf, ja, aber das noch nicht. Okay. Das müssen wir auch probieren. Ja. Vielleicht passt es zu mir.
Machen wir ein Turnier, Schlag den Mario Haas.
Sehr gut, das steht damit, ich bin nicht dabei.
Ich will den Weltmeister gerade nicht schlagen, das ist schwierig.
Mario, du bist jetzt der U16-Trainer bei Sturm Graz, kümmerst dich jetzt um die nächsten Bombers. Macht dir das Spaß?
Riesig Spaß. Also die Burschen bringen richtig einen Trainer eigentlich weiter. Man lernt sehr viel von die Burschen von mir. Ich will ihnen viel, viel weiterbringen, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Mhm. Und ich glaube, dass ich sehr viel erlebt habe und kann denen viel mit beibringen.
WM steht vor der Tür? Was glaubt ihr, Österreich hat eine gute Mannschaft. Was reißt man da drüben? WM in USA, Mexiko und Kanada?
Schwierig. Wirklich?
Ich lehne mich jetzt einmal aus, die Viertelfinale.
Oh. Wäre der größte Erfolg seit ganz, ganz langer Zeit, ja?
Ja, aber es ist immer so, wie kommen die Burschen zurück? Wie kommen sie von der Meisterschaft? Wie viel Selbstvertrauen haben gewisse Spieler? Mhm. Nehmen das mit? Keine Verletzungen? Das Team muss passen wieder. Es hängt ja immer viel von dem ab. Mhm. Was denn, wenn einer gerade abgestiegen ist oder nicht so eine super Saison gehabt, aber im Nationalteam spielt. Das muss man alles mit einberechnen. Und die richtigen Spieler mitnehmen, ob alle 100% fit sind. Du kannst nur hingehen aus Österreich, wenn alle 100% fit sind.
Ja.
Wenn es nur ein paar fit sind, was noch ein paar sind angeschlagen, ein paar sind nur so dabei, dann funktioniert das, glaube ich, nicht. Dann werden wir nicht einen großen Erfolg haben. Aber sonst, wenn alle, so wie sie jetzt immer gespielt haben, 100% da sind, dann kann man sicher was Großes erwarten.
Sind wir sehr gespannt, wer mit dabei sein wird bei der Fußball-WM dann endgültig. Sehr gespannt natürlich auch die nächsten Einberufungen von der Coppa. Erstes Spiel gab es ja schon am 1. Mai und wir haben die Kamera mitgeschickt und wollen einmal kurz reinschauen, wie der erste Auftritt der Coppa Pelé im Jahr 2026 so war.
Wenn Sie kommen.
Heute bin ich schon nervös, weil es wieder das erste Spiel ist und man weiß nie, wo man steht selber. Wie lang die Luft hält.
Läuft der
Schmäh?
auf alle Fälle Schmäh, Erfolge. Und was ich heute dann erstmals miterlebt habe, Bodenständigkeit und absolut keine Allüren.
Ja, der Schmäh reizt.
Worauf freust du dich am meisten?
Auf den Schlusspfiff von den Schiedsrichtern.
Warum auf den?
Ja, weil dann ist die Arbeit vorbei. Also und so Sachen gibt es halt immer, wo wir halt dann gegenseitig uns ein bisschen häkeln und pflanzen. Das ist das Schöne, dass wir halt ein paar Fischchen am Freitag gespielt haben und im Nationalteam zusammengespielt haben.
Egal ob auf dem Platz oder abseits.
Ich bin einfach noch so ein altromantischer Fußballfan und bin halt mit so Andi Ogris, Toni Pfeffer aufgewachsen und jetzt mit denen in einer Kabine zu sitzen, mit denen am Platz zu stehen, das ist schon was Spezielles auch für mich.
Die Copa Pelé startet in Purbach in die neue Saison. Volksfeststimmung. Was sonst?
Super war das. Ganz toll war das. Wirklich. Super war es. Echt, wir freuen uns. Alle.
Die Copa Pelé ist eine Vereinigung aus ehemaligen Nationalteamspielern. Die Leidenschaft für das Spiel haben sie nie verloren. Genauso wenig wie den Ehrgeiz.
Ich muss sagen, ich freue mich immer beim ersten Spiel, dass du alle wieder siehst. Du siehst das ja sehr selten. Und als Profi hast du ja auch nicht so oft gesehen, also wirklich privat. Und da rennt immer der Schmäh. Und das ist einfach das Lustige, was das ganze Team Copa ein bisschen ausmacht. Wenn man nur Tischtennis spielt, will man nicht verlieren. Also so wächst man ja auf. Und das ist im hohen Alter nicht anders.
Die Helden von damals, auch heute ein Highlight.
Die Vorfreude war Wahnsinn. Wenn man einfach weiß, welche Legenden da wirklich herkommen, ist das schon grandios. Wenn du nachher so einen Sportplatz hast, wenn du nachher so ein Wetter hast, ist das grandios.
Man weiß, wenn man mit Fußball zu tun hat, was die alles für den österreichischen Fußball geleistet haben.
Erstes Spiel der Saison, der erste Sieg für die Copa Pelé. 3:1. Am Ende Nebensache. Hauptsache Spaß und Erinnerungen für die Ewigkeit.
Wenn ihr die Gesichter seht, wir haben Backholt, Meierhofer, Ogris, Knaller gesehen, gehört. Und ich habe in eure Gesichter geschaut, ihr strahlt dabei, wenn ihr zuschaut. Was macht das so besonders?
Ja, ist ja besonders mit den Burschen. Wenn du am Platz bist, wie sie alle sagen, da rennt der Schmäh. Und das will ja keiner verlieren. Den Ehrgeiz haben wir ja alle drin.
Knaller besonders?
Ja, Knaller ist für mich, der will kein Tor kriegen. Also der ist ein Wahnsinn. Wie der rumspringt, mit dem Alter, Respekt. Ja. Dass der wirklich Top-Leistung immer, will kein Tor kriegen. Und haut sie immer 100% rein. Also die anderen Spieler auch, soweit es nur geht. Aber trotzdem, es macht richtig viel Spaß, da immer dabei zu sein. Also es wird immer anstrengender, weil wir haben schon eine halbe der Meisterschaft eigentlich. Mhm. Wie viele Spieler wir haben eigentlich und auch so viele Auftritte. Und
ganzen Tourplan gibt es auf der Website zu sehen, copapelé.at. Eddie, wer ist dein Lieblingsmitspieler da drin?
Ich brauche so einen wie ein Hansl in Rheinmeier, der was mich füttert, das macht Spaß.
Da brauchst du mal hinhalten.
Du musst nur mehr Danke sagen. Okay, danke. Bin ich schon da.
Sehr gut. Ja, ganz kurz vielleicht noch zum Erwähnen, nicht nur die Copa Pelé kommt in die Dörfer und spielt Fußball, sondern man kann auch ausgewählte Trainer für Jugendcamps und Jugendtrainings buchen von euch. Also wenn es da mal Interesse gibt, kann man auch auf die Copa Pelé Homepage gehen und dann auch mal den ein oder anderen ausgewählten Trainer zu sich ins Dorf holen, dass er mal ein Jugendtraining macht. Macht ja bei dir absolut Sinn.
Ich hätte kein Problem. Ja, wäre super, wäre interessant einmal, andere Burschen zu sehen. Und ja, wenn uns einer bucht auf der Copa Pelé Homepage, dann sind wir sicher gern dabei und helfen den Verein oder den Jugendmannschaften, das zu machen.
War richtig nett mit euch, sehr nette Geschichten heute gehört. Mario, vielleicht Abschlusswort über Eddie Glieder.
Top-Mann, also Weltmeister, zweifacher, also ein Goldgetter durch und durch, hat eine super Karriere hinter sich, ist glaube ich schon Großvater und was ich weiß, also ein toller Mensch, also da gibt es nichts zum schlecht drehen, einzig die rote Farbe, was er hat, noch ein bisschen intern, aber das kann ich verkraften. Aber trotzdem, menschlich super. Kommt aus der Steiermark, also gibt's nicht Besseres.
Jetzt wollte ich sagen, Zeit für Revanche, aber das war jetzt so nett, ich glaube, das.
Schwierig. Das war schon fast ein bisschen zu nett.
Ich bin ja gar nicht. Naja, was ich kann ich fertig machen.
Eddie, du in die Richtung?
Ja, Mario war einfach. Wir sind Grazer Legende, also mit seinen Leistungen, die er für Sturm Graz gebracht hat und eben auch für Österreich dann in weiterer Folge, wird er noch sehr, sehr lange, glaube ich, in den Köpfen der Menschen drinnen bleiben. Und ich mag ihn irrsinnig gern, weil er normal blieb ist, bodenständig blieb ist und nie abgehoben ist. Und das habe ich auch immer versucht, normal zu bleiben, bodenständig zu bleiben. Und darum kann ich nur sagen, obwohl er ein Schwarzer war, mag ich ihn trotzdem richtig, richtig gern.
Sehr gut, jetzt gehen wir dann auf Papier oder so.
Ja, das ja, ist auch besser.
Das war's. Folge 3, Coppa Pelé, Legenden mit Schmäh. Die Herrschaften kann man dann bei der Coppa 11 in der Gruben dann noch sehen. Da werde ich auch mit dabei sein, weil das möchte ich mir anschauen, das möchte ich nicht verpassen. Hat richtig Spaß gemacht. Coppa Pelé, Legenden mit Schmäh, jeden zweiten Montag auf Join und jetzt auch auf allen gängigen Podcast-Formaten und Plattformen zu finden. Also bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns drauf.